Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Dagmar Keberlova zu den aktuellen Nachrichten. NATO-Generalsekretär George Robertson hat den NATO-Gipfel in Prag und die anschließenden Treffen mit zahlreichen Partnerstaaten als einen Meilenstein bezeichnet. Zum Abschluss der Konferenzen würdigte er am Freitagnachmittag, dass insgesamt 46 Länder gemeinsam und geschlossen gegen terroristische Gefahren eintreten wollten. Die transatlantische Familie arbeitet für den Frieden, sagte Robertson. Nach dem NATO-Gipfel vom Donnerstag hatte sich die Allianz am Freitag in Prag mit 27 Partnerländern getroffen. Die Vertreter der 46 Länder des Euroatlantischen Partnerschaftsrates haben sich am Freitag bei dem Gipfeltreffen in Prag darauf geeinigt, dass eine verstärkte Zusammenarbeit angesichts der neuen Gefahr notwendig sei. Vor allem müsse sich der Rat mehr im Kampf gegen den Terrorismus einsetzen. Die Staats- und Regierungsvertreter hätten den gemeinsamen Aktionsplan gegen den Terrorismus als einen konkreten Wunsch, sich diesem Problem gemeinsam zu stellen, begrüßt, heißt es in der Abschlusserklärung des Treffens. Mehr dazu im Tagesecho im Anschluss an die Nachrichten. Der tschechische Präsident Václav Havel hat sich am Freitag als Gastgeber des NATO-Gipfeltreffens für eine Aufnahme von Albanien, Kroatien und Mazedonien in die Allianz ausgesprochen. Er sei überzeugt, dass diesen drei Ländern baldmöglichst eine Mitgliedschaft angeboten werde, sagte Havel einen Tag nach der NATO-Einladung an sieben Länder. Mit dieser voraussichtlich im Jahr 2004 vollzogenen Erweiterung werde auch psychologisch die Teilung Europas überwunden, sagte Havel. Den eisernen Vorhang gibt es nicht mehr. US-Präsident George Bush hatte sich am Freitag in Prag kurz mit den Präsidenten von Albanien, Kroatien und Mazedonien getroffen. Die Zusammenkunft sei für die drei Staaten ein Ansporn gewesen, dass die Tür der NATO offen bleibe, sagte ein Mitglied der kroatischen Delegation. Der französische Präsident Jacques Chirac hat sich am Freitag bei einem Treffen mit dem tschechischen Präsidenten Václav Havel lobend über den Verlauf und die Organisation des NATO-Gipfels ausgesprochen. Beide Staatsmänner haben sich auch über den bevorstehenden EU-Gipfel in Kopenhagen unterhalten, teilte der Nachrichtenagentur CTK Präsidentensprecher Ladislav Špaček mit. Chirac war der einzige Staatsmann, mit dem Václav Havel während des Gipfels zusammengekommen ist. Noch vor dem Beginn des NATO-Summits empfing Havel auf der Prager Burg den US-Präsidenten George Bush und NATO-Generalsekretär George Robertson. Die Ukraine hat erneut die Vorwürfe zurückgewiesen, unter Missachtung des internationalen Boykotts Radarsysteme an den Irak geliefert zu haben. Diese Vorwürfe seien grundlos, sagte der ukrainische Außenminister Anatoly Slenko am Freitag bei einem Treffen mit seinen NATO-Kollegen im Anschluss an den Bündnisgipfel in Prag. Bei einer sogenannten Pressekonferenz, auf der keine Fragen zugelassen wurden, zeigte sich Slenko verärgert über die Anschuldigungen. Er versicherte, britische und amerikanische Experten, die den Vorgang untersuchen, bekämen Zugang zu allen Dokumenten über das Radarsystem in Bezug auf Produktion und Verkauf. Ukrainas Präsident Leonid Kuchma nahm am Freitagmorgen in Prag an einem Gipfeltreffen des Euroatlantischen Partnerschaftsrates teil, obwohl die NATO ihn wegen des Radarexports ausdrücklich aufgefordert hatte, fernzubleiben. Die am Donnerstag beschlossene Erweiterung der NATO ist nach Auffassung von US-Präsident George Bush auch im russischen Interesse. Davon wolle er den russischen Präsidenten Wladimir Putin überzeugen, sagte Bush am Freitag in Prag. Bush nahm des Weiteren an der Sitzung des Partnerschaftsrates teil. Freitagmittag ist er zu einem Treffen mit Putin nach St. Petersburg geflogen. Auch am Freitag ist es nicht zu den großen Demonstrationen gekommen, die gegen den NATO-Gipfel erwartet worden waren. An die 150 Anarchisten versammelten sich am Freitagnachmittag auf dem Prager Friedensplatz, von wo aus sie zum Kongresszentrum, dem Tagungsort des Gipfeltreffens, liefen. Am Altstädter Ring hingegen versammelten sich nur einige wenige Rechtsradikale, um gegen das Gipfeltreffen und die Mitgliedschaft Tschechiens in der NATO zu demonstrieren. Alle Kundgebungen verliefen ebenso wie die Demonstrationen am Donnerstag ohne Zwischenfälle. 150.000 bis 200.000 Prager haben Prag während des NATO-Gipfels verlassen. Ein Drittel davon flüchtete laut Schätzungen der Gesellschaft Mach Consulting vor den mit dem Gipfel verbundenen Einschränkungen in tschechische Erholungsgebiete. Ein weiteres Drittel verbrachte die Tage in seinen Wochenendhäusern, der Rest fuhr ins Ausland. Soweit die Nachrichten. Durch die weitere Sendung führt sie jetzt Marketa Maurova.
Tagesecho.
Das NATO-Gipfeltreffen in Prag ist vorbei. Nachdem der erste Tag der Erweiterung und Transformation der NATO gewidmet war, kam es am Freitag zu Verhandlungen im Rahmen des Euroatlantischen Partnerschaftsrates, des NATO-Russland-Rates und der NATO-Ukraine-Kommission. Einen Rückblick auf den Allianzgipfel bringen wir in die nachfolgenden Minuten. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Mit einer Pressekonferenz von NATO-Generalsekretär George Robertson ging am Freitagnachmittag der Gipfel der Nordatlantischen Allianz zu Ende. Gerald Schubert war dabei und hat für Sie den folgenden Kurzbeitrag vorbereitet.
Nachdem auf dem Prager NATO-Gipfel viele Entscheidungen von unterschiedlichster Tragweite getroffen worden waren und von der Erweiterung über innere Strukturfragen bis zur Irak-Frage verschiedenste Punkte auf höchster politischer Ebene abgehandelt wurden, konnte man von der Abschlusspressekonferenz, die NATO-Generalsekretär George Robertson am Freitagnachmittag im Prager Kongresszentrum hielt, nicht mehr allzu viele Details erwarten. Und tatsächlich war es nur eine sehr kurze, allgemein gehaltene Erklärung, in der Robertson die Bedeutung jenes Gipfeltreffens nochmals rekapitulierte.
This summit meeting of 46 leaders from Vancouver.
Dieses Gipfeltreffen von 46 Staatsoberhäuptern und Regierungschefs von Vancouver bis Vladivostok zeigte 46 Länder, die in Partnerschaft und Kooperation vereint sind. Der Transformationsgipfel der NATO selbst hat bereits weitreichende Entscheidungen über Erweiterung, neue Missionen und bessere Verteidigungsmechanismen hervorgebracht. Aber diese Transformation inkludiert auch die Revitalisierung der NATO-Partnerschaft mit den anderen 27 Nationen. Und die Stärkung dieser Beziehungen von Partnern und Freunden ist auch ein Teil jenes Weges, auf dem wir geholfen haben, ein neues und besseres Sicherheitsumfeld zu schaffen. Nicht zuletzt sehen wir uns alle mit denselben neuen Bedrohungen der Sicherheit unserer Völker konfrontiert. Robertson spielte auch noch auf die strengen Sicherheitsvorkehrungen an, die ein reibungsloses Ablaufen des Gipfels ermöglicht hätten und die letztlich sogar viele Prager dazu bewogen hätten, die Stadt zu verlassen. Wahrscheinlich würde man nie wieder Gelegenheit haben, Prag so menschenleer zu sehen wie gerade jetzt, so Robertson. Doch sei der Gipfel, so sagte der Generalsekretär aus Sicht der NATO, alle Komplikationen wert gewesen. Es habe sich hier um einen historischen Wendepunkt gehandelt, der gewiss in die Geschichte eingehen werde.
Prague has been a truly momentous summit for all of the NATO and the partner countries, and I'm delighted and proud at what we've.
Prag war ein wirklich historisches Treffen für alle NATO- und Partnerstaaten, und ich bin erfreut und stolz darüber, was wir erreicht haben. Denn schließlich ist es eine transatlantische Familie, die für den Frieden im 21. Jahrhundert zusammenarbeitet. Ich will diese Gelegenheit auch dazu nutzen, den Menschen in der Tschechischen Republik und speziell in Prag zu danken und all jenen, die geholfen haben und so viele Dinge rund um diesen Gipfel geleistet haben, um ihn erfolgreich zu machen. Die Zustimmung der Prager Bevölkerung zum NATO-Gipfel war übrigens kurz vor dem Großereignis nicht sehr hoch gewesen. Ob sich dies nun nach dem ruhig verlaufenen Gipfel ändert und ob Prag tatsächlich vom Image einer Konferenzstadt langfristig profitieren kann, das wird letztlich Prager Stadtgeschichte sein. Die Weltgeschichte hat sich am Freitagnachmittag aus Prag wieder verabschiedet.
Die Staats- und Regierungschefs der 19 Mitgliedstaaten der Nordatlantischen Allianz sind am Freitag mit ihren Kollegen aus den Partnerstaaten zusammengekommen. Somit trafen sich 27 vorwiegend osteuropäische und zentralasiatische Länder mit den 19 NATO-Staaten, die gemeinsam den Euroatlantischen Partnerschaftsrat bilden. Mehr über die Verhandlungen sagt Ihnen Jitka Mladková.
Was der Haupttenor der Verhandlungen sein werde, nahm der tschechische Premier Wladimír Špidla bereits in seiner einleitenden Ansprache vorweg.
Allianz rozhoduje o své podobě ve 21. století.
Die Allianz entscheidet über ihre Gestalt im 21. Jahrhundert aufgrund der neuen Sicherheitsherausforderungen und Sicherheitsbedrohungen. Gestern waren wir Zeugen der Erweiterung der Allianz. Das heutige Treffen sendet ein Signal über die neue Dynamik der Beziehungen zwischen den Ländern, die im Euroatlantischen Rat integriert sind, sagte Spindler. Die führenden Vertreter der 46 Länder des Euroatlantischen Partnerschaftsrates einigten sich darauf, dass sie im Hinblick auf die drohenden Gefahren in erhöhtem Maße zusammenarbeiten wollten, wobei der Kampf gegen den Terrorismus eindeutig Priorität haben solle. Diese Position fand in einem gemeinsamen Abschlusskommuniqué mit dem Titel Aktionsplan der Partnerschaft gegen den Terrorismus ihren Ausdruck. Während der Debatte sprachen die anwesenden Staats- und Regierungschefs unter anderem über den Ausbau der politischen und sicherheitspolitischen Konsultationen ihrer Länder sowie auch über die Einbeziehung ihrer Partner in den Entscheidungsprozess der NATO. Zu intensivieren sei auch deren Mitwirken auf allen entsprechenden Ebenen, heißt es in dem Dokument. Gleichzeitig will man aber die Spezifika der einzelnen Partnerländer und das Bedürfnis von individuellen Programmen berücksichtigen. Alle Teilnehmer deklarierten übereinstimmend ihr Interesse an der Erhaltung des Friedens, der Sicherheit und der Stabilität auf dem Balkan. Die Unterstützung der USA für die 46 Länder umfassende Gemeinschaft, sagte US-Präsident George Bush zu, als Ausdruck der US-amerikanischen Unterstützung für die drei Balkanländer, die noch auf eine Einladung in die Nordatlantische Allianz warten, galt Bushs Treffen mit den Staatspräsidenten Albaniens, Mazedoniens und Kroatiens. Die Tatsache, dass der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko an den Prager NATO-Gipfelberatungen nicht teilnahm, hat sich keineswegs negativ auf deren Verlauf ausgewirkt. Die Tschechische Republik hat ihm das Einreisevisum verweigert, was der Leiter der weißrussischen Delegation in Prag, Sergej Martinov, als Schande bezeichnete. Der Partnerschaft muss man mein Pep geben, sagte zum Abschluss des NATO-Gipfels der Generalsekretär der Allianz George Robertson. Ob es gelingt, wie und wann, wird erst die Zukunft zeigen. Daran, dass der NATO-Gipfel in Prag als ein bedeutendes Ereignis in der Geschichte gilt, wird sich wohl nichts mehr ändern.
Außer der Tagung des Euroatlantischen Partnerschaftsrates sind im Prager Kongresszentrum auch andere Veranstaltungen zustande gekommen. Lothar Martin berichtet.
Neben der Tagung des Euroatlantischen Partnerschaftsrates, die im Zentrum des zweiten Gipfeltages steht, tagen am heutigen Freitag ebenso der NATO-Russland-Rat und die NATO-Ukraine-Kommission. Beide Tagungen finden auf der Außenministerebene statt. Dabei gaben NATO-Generalsekretär George Robertson sowie der russische Außenminister Igor Ivanov zwei kurz aufeinanderfolgende Pressekonferenzen, auf denen sie die Positionen der beiden Partner des NATO-Russland-Rates proklamierten. Beide Seiten haben dabei begrüßt, dass sie ihre grundlegende Kooperation in mehreren Feldern weit intensivieren werden. Zu diesen Feldern gehören ein internationales Krisenmanagement, bei dem beide Seiten den politischen Rahmen für friedenserhaltende Maßnahmen abgesteckt haben, sowie eine NATO-Russland-Konferenz, die am 9. Dezember in Moskau stattfindet und bei der sich beide Seiten mit der Rolle des Militärs in der Terrorismusbekämpfung auseinandersetzen werden. Befragt zu Russlands Meinung über die Aufnahme der 7 neuen ost- und südosteuropäischen Staaten in die NATO, die am Donnerstag eingeleitet wurde, sagte Außenminister Ivanov nur: Wie ich schon gesagt habe, werden die Entscheidungen, die gestern auf dem NATO-Gipfel getroffen wurden, von uns sehr genau überprüft werden, einschließlich der beschlossenen Dokumente. Nach dieser Überprüfung werden die entsprechenden Schritte von uns unternommen werden.
Einmütig hatten die 19 Mitgliedstaaten am Donnerstag eine Stellungnahme zur Irak-Frage verabschiedet, die im Einklang mit der UNO-Resolution 1441 steht und die dem Irak klar vor Augen führt, der Resolution entsprechend zu handeln. Andernfalls müsse das Regime von Saddam Hussein mit harten Konsequenzen, auch mit militärischen, rechnen. Danach bekräftigte allerdings die Bundesrepublik Deutschland erneut, bei einem möglichen Militärschlag gegen den Irak nicht an diesem teilzunehmen. Daher wurde die am Freitag von Bundeskanzler Gerhard Schröder gehaltene Pressekonferenz mit Spannung erwartet. Lothar Martin war für Radio Prag dabei.
Anders als am Vortag erlebten die anwesenden Journalisten diesmal wieder einen Bundeskanzler, so wie man ihn kennt, locker, gelöst und schlagfertig. Schröder kam auch gleich zur Sache und ging auf die aus deutscher Sicht drei wichtigsten Punkte des Gipfels ein. Zu Punkt 1 sagte er:
Für uns war wichtig, das ist dann ja auch eines der Ergebnisse, der nicht so sehr bemerkt worden ist, dass diese Erweiterung in einem fairen und offenen Dialog zuvor und durch den amerikanischen Präsidenten auch jetzt mit Russland besprochen worden ist. Und die Reaktion Russlands zeigt denn ja auch, was hier immer wieder deutlich geworden ist, dass sich durch diese Erweiterung niemand negativ beeinflusst sehen muss, Russland insbesondere nicht, sondern dass mehr Stabilität in diesem Raum auch zugunsten eines jeden Landes wirkt.
Als Punkt 2 nannte Schröder die Bekämpfung des internationalen Terrorismus. Hierbei seien, so der Bundeskanzler, militärische Mittel ganz sicher erforderlich. Andererseits müsse man dieses Problemkomplex angehen. Dazu gehören der deutschen Meinung nach ein umfassendes Krisenlösungskonzept, in dem auch die Fragen der diplomatischen, der politischen und der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit ihren Platz finden müssen, äußerte Schröder. Und zum dritten Punkt sagte er,
natürlich hat es eine große Rolle hier gespielt, die Irak-Frage. Wir hatten kein Problem, wie Sie wissen. Die Bezugnahme in der Erklärung auf die Resolution 1441 des VN-Sicherheitsrates richtig zu finden und zu unterstützen. Insoweit denke ich, war das eine Fortsetzung dessen, was wir bei den Beratungen dieser Resolution und als deren Ergebnis bereits als Bundesregierung öffentlich erklärt haben. Wir haben immer die Auffassung vertreten, dass Ziel einer solchen Aktion sein muss, dass die Inspekteure ins Land kommen und ungehindert und frei ihre Arbeit tun können und dass diese Resolution Punkt für Punkt umgesetzt und befolgt werden muss.
Zu diesem Fazit gehörte sicherlich auch die nach den Wochen des Schweigens endlich wieder zustande gekommene persönliche Begegnung zwischen ihm und US-Präsident George Bush, bei der sich beide Staatsmänner die Hand reichten. Auf diese Begegnung hin angesprochen, sagte der deutsche Verteidigungsminister Peter Struck.
Ich glaube nicht, dass das im Vordergrund gestanden hat. Wir haben auf der Arbeitsebene mit unseren amerikanischen Freunden, auch auf der Ministerebene, der Außenminister oder auch ihr als Verteidigungsminister, gute Kontakte zu unseren Kollegen gehabt. Wichtig war allerdings schon die erste persönliche Begegnung zwischen unserem Bundeskanzler und dem amerikanischen Präsidenten. Und ich glaube, insofern hat der Prager Gipfel auch in dieser Frage eine deutliche Besserung gebracht.
Auch für den zweiten Tag des NATO-Gipfels waren einige Demonstrationen angekündigt. Die Zahl der Demonstranten blieb aber auch am Freitag deutlich geringer als im Vorfeld befürchtet. Katrin Sliwa berichtet.
Die für den Freitagvormittag angekündigten Demonstrationen gegen die NATO fanden laut CTK-Meldungen gar nicht statt. Am Nachmittag versammelten sich, wie bereits am Vortag, Anarchisten am Platz namens die Miro im Zentrum der Stadt. Ihre Zahl beläuft sich jedoch nur auf wenige Dutzend. Die erwarteten 12.000 Demonstranten blieben also weiterhin aus. An keinem der Kundgebungstage wurden gewalttätige Übergriffe verzeichnet. Jiří Kopal, Vorsitzender der nichtstaatlichen Organisation Liga lidských práv, Liga für Menschenrechte, die das Verhalten von Demonstranten, aber auch von Polizisten auf Demonstrationen beobachtet und aufzeichnet, um auf mögliche Verstöße gegen Grundrechte aufmerksam machen zu können, sagte gegenüber Radio Prag, worauf seiner Meinung nach die relativ geringe Zahl an Demonstrationsteilnehmern zurückzuführen ist.
Wir haben bereits in unserer Presseerklärung vom 6. Oktober Gründe angeführt, warum wir glaubten, dass nur wenige Demonstranten anreisen würden. Unter anderem haben wir darauf hingewiesen, dass es bislang nirgendwo zu großen Protesten gegen die NATO gekommen ist. Einige Demonstranten halten Demonstrationen gegen die NATO für ähnlich sinnvoll, wie gegen die wechselnden Jahreszeiten zu protestieren. Die Polizei hat außerdem im Vorhinein angekündigt, dass bestimmte Aktivisten gar nicht erst ins Land gelassen würden. Es sprachen also viele Faktoren dafür, dass die Kundgebungen das Ausmaß einer Streetparty kaum überschreiten würden. Deshalb hätte man sich auch die unnötige Panikmache in der Bevölkerung durchaus sparen können.
Laut Presseerklärung der Ausländerpolizei Tschechiens wurde in der Zeit vom 19. bis 20. November insgesamt 320 Personen die Einreise in die Tschechische Republik verweigert, wobei deren überwiegender Teil potenzielle Demonstranten aus Deutschland ausmachten. Auf den Seiten des tschechischen Online-Nachrichtenservers IDNES war am Freitag von 182 Deutschen die Rede, gefolgt von 34 Polen und je etwas über einem Dutzend österreichischer, lettischer und slowakischer Staatsbürger. In einem am Freitag veröffentlichten Bericht der Nachrichtenagentur CTK wird der Polizeipräsident Jerzy Gołasz zitiert, der die Arbeit der Polizei lobt und davon spricht, die Polizei habe den Krieg mit den Demonstranten bereits an den Grenzen gewonnen. Jerzy Kopa von der Liga Lidskich Praw zeigte sich über diese Äußerung verwundert, da, so Kopa, tatsächlich nur etwas über 300 Demonstranten zurückgeschickt worden sind. Jetzt, da die Gefahr gewalttätiger Ausschreitungen an Prag vorübergegangen zu sein scheint, werden immer mehr Stimmen laut, die die Sicherheitsvorkehrungen, die wegen des Gipfels in Prag getroffen worden sind, als übertrieben bezeichnen. Das Gros der tschechischen Politiker ist sich jedoch laut CTK einig darüber, dass die Vorbereitungen der Polizei auf den Gipfel, der als das in der Geschichte Tschechiens am strengsten überwachte Politikertreffen gilt, der Situation und den Risiken angemessen war.
Das NATO-Gipfeltreffen in Prag war am Freitag natürlich auch beherrschendes Thema in der tschechischen Presse. Silja Schultheiß hat für Sie in den Gazetten geblättert.
Eine Einladung in die NATO erhält man nicht einfach so, schreibt die Zeitung Lidové Noviny in Anspielung auf die am Donnerstag bekannt gegebene Osterweiterung der Allianz um 7 ehemals kommunistische Staaten. Und weiter heißt es:
Die Kandidaten hätten hart gearbeitet, um die sehr hohen Standards der NATO zu erfüllen, begründete Generalsekretär George Robertson die Entscheidung. Dabei kann ihnen nicht entgangen sein, dass es bis heute eine Reihe von Zweifeln aufgrund der Korruption in diesen Ländern gibt. Die NATO hat aber, wie bei ihrer ersten Osterweiterung 1999 auch, die harte Arbeit belohnt und nicht auf perfekte Vorbereitung bestanden. Wichtiger als der augenblickliche Zustand ist für die politische Allianz ein starker und klarer Trend.
Soweit die Zeitung Lidové Noviny. Auch das Blatt Mladá Fronta Dnes widmet sich in ihrer Freitagsausgabe der Osterweiterung der NATO. Zitat:
Der Prager NATO-Summit wird deshalb in die Geschichte eingehen, weil er die Landkarte Europas umgeschrieben hat. Das Anti-Jalta heißt jetzt Prag. Der Kontinent ist plötzlich ein völlig anderer.
Weiter gibt der Autor zu bedenken:
Noch im Jahr 2001 wäre die größte Erweiterung in der Geschichte der Allianz der Höhepunkt des NATO-Gipfels gewesen. Jetzt ist sie nur eine formale Kulisse zu den Verhandlungen über den Irak, die Brüchigkeit der Allianz und den Kampf gegen den Terrorismus. Die Allianz hat nach Auflösung des Warschau-Paktes vergeblich nach dem Sinn ihrer Existenz und ihrer Mission gesucht. Jetzt hat sie ihn gefunden. Oder besser, die neue Mission hat sich ihr aufgedrängt.
Die Zeitung Hospodarske Noviny hingegen betrachtet die Diskussion um den Irak keineswegs als Zeichen für eine neue gemeinsame NATO-Mission, sondern erkennt in ihr umgekehrt die Schwäche der Allianz. Zitat:
Nichts belegt besser die Schwierigkeit der Suche nach einem neuen Sinn der NATO als eben der Streit um das Vorgehen gegen den Irak. Der Irak war, wenn auch unterschwellig, das Hauptthema des NATO-Gipfels. An diesen wird man sich einmal nicht deshalb erinnern, weil sich die NATO-Mitglieder auf die bislang größte Erweiterung in der Geschichte geeinigt haben, sondern wegen der Themen, auf die sie sich nicht geeinigt haben. Wegen des Iraks. Die NATO-Deklaration zum Irak ist diplomatisch kulant formuliert. Es darf aber bezweifelt werden, dass die USA damit zufrieden sind, denn sie hatten viel daran gesetzt, dass der Wortlaut der Deklaration härter ausfällt. Der Streit um den Irak ist gleichzeitig ein Streit um den Sinn der Nordatlantischen Allianz.
Ein weiteres großes Thema des NATO-Gipfels waren die künftigen Beziehungen der Allianz zu Russland. Die Zeitung Pravo betrachtet die intensivere Zusammenarbeit mit Russland als die wichtigste Voraussetzung für einen erfolgreichen Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Zitat:
Den Kampf gegen den Terrorismus, in dem Übereinstimmung zwischen den NATO-Mitgliedern und den übrigen zivilisierten Staaten herrscht, wird durch die Festigung der neuen Beziehungen zwischen den USA und Russland garantiert. Der eigentliche Höhepunkt des Prager NATO-Gipfels spielt sich deshalb am Freitag zwischen Bush und Putin in der Nähe von St. Petersburg ab.
Der tschechische Präsident Václav Havel hatte bereits vor Beginn des NATO-Gipfels angedeutet, dass er sich eine Zusammenarbeit mit Russland im Kampf gegen den internationalen Terrorismus nicht vorstellen könne, ohne Kritik an der russischen Tschetschenienpolitik zu äußern. Der Publizist Jan Petranek, den Radio Prag um seine Meinung dazu bat, sieht das anders.
Ja, se na to dívám zcela jinak. Domnívám se, Für mich stellt sich der Tschetschenien-Konflikt nicht so dar, dass sich Russland auf das tschetschenische Volk gestürzt hat, sondern zur Situation in Tschetschenien ist es durch eine ganze Reihe von Konflikten innerhalb tschetschenischer Gruppierungen gekommen. Ich denke, hier haben die Amerikaner und die übrigen NATO-Mitglieder einen nüchternen Blick auf die Situation als die tschechische Seite. Soweit der Journalist Jan Petranek und soweit unser kurzer Pressespiegel zum NATO-Gipfel.
Die Tschechische Republik ist im März 1999 der Nordatlantischen Allianz beigetreten. Inwieweit sie während der vergangenen 3 Jahre die Erwartungen der NATO-Verbündeten erfüllt hat und wie sich die NATO-Mitgliedschaft auf die politische Entwicklung Tschechiens auswirkte, eine kurze Bilanz darüber bringen wir im folgenden Beitrag von Martina Schneiberkova. Es liest Jitka Mladková.
Vor der NATO-Erweiterung um 3 mitteleuropäische Staaten im März 1999 herrschten, was die Erwartungen der NATO-Staaten anbelangte, innerhalb der Allianz im Grunde genommen 2 Meinungen vor. Eine leicht optimistische und eine leicht pessimistische. Während der 3-jährigen NATO-Mitgliedschaft der 3 mitteleuropäischen Länder hat sich gezeigt, dass die Wirklichkeit zwischen den beiden erwähnten Haltungen zu suchen ist. Der Politologe Radek Kohl vom Institut für internationale Beziehungen in Prag sagte in diesem Zusammenhang:
Es gibt Tatsachen, die den Skeptikern recht gegeben haben, wie vor allem die politisch nicht ganz stabile und ausgeprägte Haltung Tschechiens bzw. Ungarns im Falle der ersten Militäroperation der NATO, die 2 Wochen nach dem NATO-Beitritt der beiden Staaten unternommen wurde. Andererseits führten jedoch die innenpolitischen Probleme, die insbesondere in Tschechien und teilweise auch in Ungarn entstanden sind, nicht zu einer vollständigen Blockierung der NATO. Dies ist auch eine positive Seite der Medaille, wenn man bewertet, inwieweit diese neuen NATO-Mitgliedstaaten imstande waren, ihren Verpflichtungen nachzukommen, die sie noch vor dem NATO-Beitritt eingegangen sind. Diese betrafen hauptsächlich den Ausbau und die Modernisierung ihrer Streitkräfte sowie die Fähigkeit, sich in die Militärstrukturen der NATO zu integrieren.
Diese Fähigkeit der Integration in die NATO-Strukturen sollte ermöglichen, im Falle der eigenen Bedrohung die Hilfe der Verbündeten entgegenzunehmen oder den Verbündeten bei Operationen im Rahmen der kollektiven Verteidigung oder bei Friedensoperationen zu helfen, sei es in Europa oder außerhalb Europas.
Liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Aus dem Studio verabschiedet sich von Ihnen Markéta Maurová.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Radio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do jižní Asie a západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17 485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz vysíláme pro západní Evropu a